Deutschlandfunk Interview.
Eindrücke von der Gedenkfeier in Hanau. Der Anschlag dort vor einem Jahr wurde oft als Zäsur beschrieben, vor allem im vielschichtigen Kampf gegen Rassismus. Sind ein Jahr später nach den Worten auch Taten gefolgt? Das können wir mit Matthias Quent besprechen. Er ist Soziologe, Gründer des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und er befasst sich intensiv mit den Themen Rassismus und Rechtsextremismus. Guten Morgen, Herr Quent.
Guten Morgen.
Schauen wir mal zunächst zurück auf die Gedenkfeier gestern Abend in Hanau. War das eine würdige Veranstaltung?
In meinen Augen war das eine würdige Veranstaltung, soweit das im Rahmen der Corona-Bedingungen möglich ist. Man muss sich ja vor Augen führen, dass es nicht nur in Hanau, sondern in ganz Deutschland, auch in Österreich und anderen Ländern Gedenkkundgebungen gibt. Also es gibt nicht nur dieses offizielle Gedenken, sondern es gibt vor allem eine Solidarisierung auch von Protestbewegungen, von migrantischen Organisationen, aber eben auch von Menschen, die mit den Angehörigen und den Opfern fühlen und die fordern, dass sich so etwas nicht wiederholen darf.
Und Sie haben ja in einem Gastkommentar für das ZDF in dieser Woche dann aber geschrieben, die öffentliche Anteilnahme, ich zitiere, mit den Betroffenen, die seien nur noch gering gewesen in den vergangenen Tagen, vergangenen Wochen. Warum haben Sie da so zurückhaltend formuliert?
Naja, das bezog sich insbesondere auf die Corona-Pandemie. Wir hatten vor einem Jahr diesen Anschlag und der ist doch sehr schnell aus dem öffentlichen Gedächtnis dann verschwunden. Dass er jetzt an dem ersten Jahrestag wieder in den öffentlichen Fokus rückt, die Fragen thematisiert werden, das ist sehr gut. Aber das Problem ist doch, dass wir es in Hanau mit einer Eskalation von Alltagsrassismus zu tun hatten. Und Alltagsrassismus sagt ja schon, das ist also ein ganztägiges, ein ganzjähriges Problem. Und das ist keine Schuldzuweisung, das ist einfach eine Beschreibung im Kontext der Corona-Pandemie, war für dieses Thema im öffentlichen Raum häufig nicht viel Platz. Insofern ist es gut, dass es jetzt diesen Platz nochmal gab.
Dann schauen wir mal konkret darauf, was sich beim Kampf gegen Rassismus getan hat in den vergangenen 12 Monaten. Was können Sie Positives konstatieren?
Positiv ist mit Sicherheit, dass es eine große öffentliche Anteilnahme gibt, die jetzt auch zum Tragen gekommen ist. Positiv ist mit Sicherheit, dass der öffentliche und mediale Umgang sich doch in den letzten Jahren erheblich geändert hat. Wenn ich das beispielsweise mal vergleichen darf mit dem OEZ-Anschlag 2016 in München, wo ebenfalls 9 Menschen aus Einwandererfamilien aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Da war sehr präsent die Rede von einer Amok-Tat. Da wurde wenig über Rassismus diskutiert in der Öffentlichkeit, weder in der Politik noch in den Medien. Das ist diesmal völlig anders, auch weil die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin sehr deutliche, klare Worte gefunden hat, wie jetzt auch der Bundespräsident. Und wenn man schaut auf die Policy-Ebene, also was passiert tatsächlich seitens der Politik, dann gab es erstmalig ein Bundeskabinett gegen Rassismus und Rechtsextremismus, in dem zivilgesellschaftliche Akteure, Migrantinnenorganisationen, WissenschaftlerInnen angehört wurden und daraus ein 89-Punkte-Programm vorgestellt wurde, ein Maßnahmenkatalog, der beschlossen ist, der auch Schwächen hat, aber der auf jeden Fall gewissermaßen eine Zäsur ist in der Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Und was sind da aus Ihrer Sicht die ganz konkreten Schlussfolgerungen oder beziehungsweise die konkreten Maßnahmen?
Es sind insgesamt 89 Maßnahmen, die jetzt alle vorzustellen, würde den Rahmen sprengen. Die wichtigste ist mit Sicherheit erstmal auch die Einsicht und die öffentliche Bekundung, dass es ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen geben muss und dass aus dieser Einsicht verschiedene Schlussfolgerungen für Justiz, Polizei, Zivilgesellschaft, Staat, Öffentlichkeit, aber auch Forschung hervorgehen. Das sind Dinge wie ein Demokratiefördergesetz und da sind wir schon an dem Punkt, wo es dann auch schwierig wird, weil da viel im Wagen ist. Das ist bis heute nicht umgesetzt, unklar, ob und wie es überhaupt kommt. Also das ist ein Aspekt dieser 89 Punkte.
Was würden Sie sich genau wünschen? Was für ein Gesetz sollte das werden?
Naja, wir haben eine Erhebung gemacht, beispielsweise bei Akteuren, die tatsächlich über 300 Menschen, die in der Rechtsextremismus-Rassismus-Prävention arbeiten und die sagen, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen den Rückenhalt aus der Politik und vor allem brauchen wir Planungssicherheit und Perspektiven. Das heißt also eine Verstetigung von Maßnahmen. Vieles, was auf den Weg gebracht wurde, ist ja projektförmig. Das heißt, das hört nach einem Jahr oder nach 2 Jahren auch wieder auf. Menschen gehen weg. Es ist schwierig, Personal zu halten oder zu finden. finden, das qualifiziert ist auf solchen prekären Stellen. Man findet nicht den Zugang zu Strukturen. Und darum geht es ja, den Rassismus auch in den Strukturen von Staat und Gesellschaft zu thematisieren und zu problematisieren. Das sind einige der Baustellen in dieser Hinsicht.
Das heißt, es fehlt, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht an Projekten, an Engagement, aber an den passenden Strukturen zur stetigen Weiterentwicklung dieser Projekte.
Es kann sicher auch immer noch mehr Projekte geben, gerade in strukturschwächeren Regionen. Aber in der Tat ist das eine von bei den vielen guten Strukturen, Projekten, die bereits aktiv sind in dem Feld, in der Zivilgesellschaft, in Selbstorganisation und so weiter, ist das vorrangige Problem, dass man keine Planungssicherheit hat, dass es keine Kontinuität und keine Nachhaltigkeit gibt.
Wer steht da politisch auf der Bremse?
Da stehen Teile der Bundesregierung auf der Bremse, insbesondere, wie man hört, die Teile der CDU-Fraktion, die ein solches Demokratiefördergesetz seit Jahren blockieren.
Und grundsätzlich ist ja auch beim Thema Rassismus natürlich auch die Gesellschaft gefordert. Und oft ist ja davon die Rede, dass die vielbeschworene Mitte der Gesellschaft bei diesem Thema Haltung zeigen muss. Wie genau kann das geschehen?
Naja, Haltung kann man zum einen in Alltagssituationen bei rassistischen Kommentaren, Witzen, öffentlichen Auftritten zeigen. Aber ich denke, dass das Problem zu komplex ist, um es allein mit Haltung zu begegnen. Ich glaube, wir brauchen eine Reflexion darüber, was Rassismus eigentlich bedeutet, wo es in unserer Gesellschaft überall prägend einwirkt, was es mit uns macht, wie es Gesellschaft tatsächlich auch strukturiert. Und daraus entspricht ja dann auch die Schwierigkeit, dass Rassismus häufig nicht thematisiert wird, dass man mit Lehnbegriffen wie Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel arbeitet, weil Rassismus eben etwas ist, was unsere Gesellschaft durchdringt. Das ist nicht als Vorwurf an einzelne Personen gemeint, sondern schlicht als eine Bestandteil gesellschaftlicher Struktur von Machtverhältnissen, von Kommunikation, von Lern- und Wissensbeständen. Und hier braucht man also nicht nur Haltung, sondern wir brauchen vor allem auch eine Ebene der Reflexion, die zum Beispiel verhindert, dass Shisha-Bars in der Öffentlichkeit als gefährliche Orte dastehen.
Liegt das dann auch oder liegt das dann zentral an der Berichterstattung über solche Themen oder was müsste da auch die Politik möglicherweise tun, um eine solche Reflexion in Gang zu setzen?
Naja, Reflexion ist ja nun klassischerweise vor allem auch ein Thema von Bildung, von Kultur, von öffentlicher Auseinandersetzung, von Art und Weisen, wie man über Themen spricht. Auch die jetzige Bundesregierung hat sich oder Angehörige der Bundesregierung haben sich in solchen Fragen ja nicht immer nur mit Ruhm bekleckert, wenn es beispielsweise um die Asyldiskussion 2015 und 16 ging. Da wünschte ich mir doch, dass man im Alltag künftig etwas sensibler dafür ist, was für schlafende Geister man womöglich mit welchen Formulierungen wecken könnte.
Wie wichtig ist gesellschaftliche Teilhabe bzw. Diversität in gesellschaftlichen Ämtern, was die Zusammenstellung von beispielsweise Ämtern in Politik, Medien oder öffentlichen Dienst angeht?
Das ist der Punkt, den ich angesprochen habe mit gesellschaftlichen Strukturen, mit Macht. Dazu gehören auch Repräsentationsfragen. Das bedeutet, wir sind eine diverse, eine sehr vielfältige Gesellschaft. Das wird aber häufig nicht sichtbar. Das wird in Hochschulen nicht sichtbar, das wird in den Medien nicht sichtbar, das wird in der Politik nicht sichtbar. Das bedeutet, dass Menschen aus Einwandererfamilien, obwohl sie über 20% der Bevölkerung ausmachen, keine adäquate Repräsentation haben. Es also erhebliche Machtunterschiede, erhebliche Machtasymmetrien im öffentlichen Raum, in Verantwortungspositionen gibt, was dazu führt, dass sich diese Gruppenungleichheiten in der Gesellschaft weiter verfestigen. Das heißt also, die stärkere Repräsentation, dieselbe stärkere Sichtbarkeit von Vielfalt als etwas Normalem und als etwas, was auch die Kreativität, die kulturelle Werthaltigkeit des Landes stärkt, das ist sicherlich mit absolut erstrebenswert. Aber auch das wird nicht über Nacht den Rassismus beerdigen.
Sagt Matthias Quent, Soziologe in Jena beim Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Vielen Dank, Herr Quent, für das Interview heute früh.
Danke Ihnen.